Hi, mein Name ist Thomas Foster. In der heutigen Folge ist nochmal Peter Ries zu Gast. Peter hat bereits Acts wie NSYNC, Eros Ramazzotti, No Angels und Say When I Do produziert. Heute spreche ich mit Peter Ries über das Thema Mixen. Wie nutzt Peter EQs, Kompressoren? Wozu nutzt er Modulationseffekte wie Phaser, Flanger, Chorus? Welche Hall- und Delay-Effekte kommen bei seinen Produktionen zum Einsatz? Und was sind seine kleinen Geheimnisse, wie er den Sound so richtig fett macht? All das wird er, auch wenn er noch gar nichts davon weiß, heute mit uns teilen. Herzlich willkommen, Peter Ries.
Hallo, lieber Thomas. Grüße dich.
Ja, wir haben uns schon zwei Folgen lang unterhalten über dein spannendes Leben, was du alles schon gemacht hast und wie so dein Grundsetup ausschaut. Du arbeitest mit Logic Pro und hast einer der größten Contact-Sammlungen, wie mir der Kai auch berichtet hat.
Sagt der Kai. Ich glaube, es ist noch steigerungswürdig, aber es ist schon eine ordentliche Library, das gebe ich dir.
Er weiß das. Hallo Thomas.
Das ist der Moment, wo wir auch den Kai begrüßen sollten. Herzlich willkommen, DJ KC alias Kai Soffel.
Hallo Salzburg.
Der Kai ist so lieb und ist zum Peter gefahren und hat dort die ganze Technik aufgebaut, dass wir uns hier jetzt sehen und hören können und dass wir hier auch einen guten Sound haben. An der Stelle nochmal vielen Dank, lieber Kai.
Auch von mir.
Ja, sehr, sehr gern. Es ist wunderschön hier in Wiesbaden in Hessen, in der Landeshauptstadt, in den Rooftop-Studios. Das sind die Studios von Peter.
Rooftown.
Rooftown, Entschuldigung. Rooftop, aber würde auch passen, weil du bist auf dem Dach oben, ja?
Da hast du recht.
Und wir unterhalten uns hier nochmal ganz nett über Plugins und so weiter. Und dann haben wir ein bisschen Pause. Und dann ist nämlich bereits der vorletzte eigentlich, vor dem Finale, die letzte Folge vom James Bond Remix-Wettbewerb, was heute Abend live auf Twitch ist, wo der Peter als Jurore dabei ist. Das heißt, wir unterhalten uns dann gleich wenige Stunden später weiter heute.
Da freue ich mich schon drauf.
Das ist eine Dauerstandleitung.
Ich bin auch schon extrem gespannt und freue mich auch extrem drauf. Jetzt aber wollen wir uns mal über das Thema Mixen unterhalten. Und da würde ich gerne mal mit einer prinzipiellen Frage starten. Für manche ist Mixen so etwas, wenn ich dann die letzte Spur eingespielt habe, wenn also quasi das Arrangement fertig ist, dann müssen erstmal alle Fader auf Null runter und dann fange ich ja nochmal komplett an. Bei manchen ist das eher so ein fließender Prozess, wo das sich ein bisschen das eine ins andere übergreift. Wie ist denn das prinzipiell bei dir? Wo passiert der Mixdown eigentlich?
Also Thomas, wie du das eingangs beschrieben hast, wenn der Mix fertig ist, dann gehen erstmal alle Regler auf Null und dann wird von vorne angefangen. Diese Zeit kenne ich auch noch. Aber dank der Technik und dem wirklich sehr intuitiven Arbeiten damit hat sich, also bei mir persönlich, der Prozess komplett verändert. Also ich, während dem Arrangement, während dem Einspielen passiert eigentlich schon auch der Mixing-Prozess, weil du kannst unheimlich schön, gerade mit dem, was sich heute an Plugins und Technik bietet, kannst du das wie ein Zahnrad ineinander greifen lassen, sodass du am Ende des Tages eigentlich schon ein Ergebnis hast, was in sich schon stimmt und dann nur noch wenige Handgriffe, hoffentlich meistens, nötig sind, um es quasi fertigzustellen und zu einem Zauberwerk zu machen.
Ich finde ja, das Wichtigste beim Mixen wird oft unterschätzt, weil die meisten Leute unterhalten sich dann, welches Delay oder EQ-Plugin sie verwenden und wie das klingt im letzten Detail. Dabei, das Wichtigste, finde ich ja, ist mal die Lautstärke. Welches Instrument ist wie laut? Das macht mal ganz einen großen Prozentsatz aus. Gibt's denn da bei dir so ein Bild im Kopf, was muss laut sein, was muss leise sein, worauf achtest du bei Lautstärken, wie findest du die richtige Lautstärke der einzelnen Spuren und Instrumente?
Ja, also das ist eine sehr interessante Frage und ich glaube, die beantwortet auch jeder anders. Bei mir ist es wirklich so, ich bin überhaupt kein Theoretiker. Also ich lasse mich auch gerne inspirieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei einem meiner Piano-Tracks mit dem Piano beginne, richtet sich natürlich alles dann nach diesem Piano, auch was Lautstärken angeht. Und das ist bei mir eigentlich eine reine Gefühlssache. Ich muss wirklich zugeben, ich bin kein gelernter SAE-Techniker zum Beispiel. Ich bin ein total intuitiver Mensch und habe alles über Jahrzehnte lang mit Learning by Doing gelernt. Also ich kenne mich natürlich schon aus ein bisschen mit Frequenzen und so, aber alles, was ich da einstelle, stelle ich nicht aus der Fachbibel her, sondern rein nach meinem Gehör. Deswegen finde ich auch das Allerwichtigste, also die wichtigsten Tools, noch vor Plugins und aller Technik, die wir zur Verfügung haben, die wirklich grandios mittlerweile ist, oder heutzutage, ist dein eigenes Talent, dein Gehör und vor allen Dingen deine Seele, dein Herz. Weil wir wollen ja Musik machen, die berührt. Wir wollen ja nicht ein technisches Werk nach draußen stellen, sondern Musik soll berühren. Und das tut auch Musik. Also ich habe schon öfters mal erlebt, dass mich eine Musik berührt hat, obwohl ich als, sagen wir mal, als Spezialist oder als Musikproduzent vielleicht gesagt hätte, das hätte vielleicht ein bisschen viel besser oder da hätte man im Mittenbereich noch ein bisschen absenken können mit einem EQ. Aber es hat mich trotzdem berührt. Also das, was am Ende rauskommt, egal wie es hergestellt worden ist, ist immer das, was berühren soll. Und deswegen finde ich für mich so ein intuitives Arbeiten, auch mit EQs und Kompressoren, das ist eigentlich die eigene Guideline.
Das hast du extrem schön gesagt und ich glaube, genauso ist das. Wenn man die Emotion, die ein Musiker, ein Produzent in so einen Track reingesteckt hat, wenn man die wieder hört und fühlt, dann berührt es mich und dann macht diese Musik, egal welches Genre es ist, etwas mit mir. Das ist sehr gut auf den Punkt gebracht.
Dankeschön.
Wenn wir jetzt waren wir gerade bei der Lautstärke, dann ist ja gleich eigentlich mal der nächste Punkt das Panorama. Ja, was gebe ich nach links, was gebe ich nach rechts, was lasse ich in der Mitte und was nutze ich, um Dinge stereomäßig klingen zu lassen? Wie siehst denn du das Thema? Was sind so deine Überlegungen dazu?
Also da ich sehr gern mit Atmosphären arbeite, also mit Flächen, finde ich, dass diese Sachen immer sehr in die Weite gehören, also nach hinten, quasi den Raum füllen. Was absolut in die Mitte gehört, meiner Meinung nach, sind immer so Signale wie Bass. Also ich würde jetzt nie einen Chorus oder einen Flanger auf den Bass tun, es sei denn, es ist als Stilmittel gedacht und erwünscht. Aber wenn es eine Funktion des Frequenzbereichs hat, also einen Bauch zu bilden und Fundament, dann ist Bass oder Schlagzeug, Kickdrum zum Beispiel, das sind so Sachen, die gehören in die Mitte, um einfach so, das ist die Frequenz zum Festhalten und alles andere darf gern ein bisschen fliegen.
Und wenn du von Fliegen redest, suchst du dann einfach Presets, die fliegen, wo schon quasi der Stereo-Effekt oben ist? Oder machst du irgendetwas, um die nach außen zu bringen oder wie du es nennst, fliegen zu lassen?
Also das ist ganz unterschiedlich, Thomas. Es gibt natürlich Presets, das machen wir alle. Wenn wir eine neue Schleuder haben, so wie ich es mal sagen, dann gehen wir durch die Sounds durch und dann bang, auf einmal kommen wir an einen Sound, der uns unheimlich inspiriert. Und der kann schon alles mitbringen in den Voreinstellungen, damit wir gar nichts mehr machen brauchen. Wenn mir ein Sound in der Basis gefällt, aber er fliegt noch nicht richtig, dann arbeite ich natürlich mit Rechts-Links-Delays, Ping-Pong-Delays, mit Cut-Off und Feedback und mit einigen Hall-Plugins. Was ich sehr gerne mag, also gerade bei meinen Piano-Sachen, die ein bisschen so in den atmosphärischen Bereich gehen, wo Pads dabei sind. Ich liebe von Native Instruments Replika. Die haben ein Preset, das heißt Wormhole. Und das kannst du eigentlich so verwenden, wie es ist. Das passt immer. Das passt echt immer. Man muss ein bisschen das Feedback einstellen und den prozentualen Einsatz, aber ansonsten ist es gerade für den fliegenden Bereich ein perfektes Tool.
Sehr cool. Jetzt sind wir schon so bei Delay und Hall. Was sind da so deine Lieblings-Plugins, mit denen du am meisten arbeitest? Replika von Native Instruments hast du jetzt schon erwähnt.
Wenn es um Delay geht, arbeite ich ganz gerne. Auch manchmal mit dem Replika, der hat ein paar schöne Effekte. Mit dem H-Delay von Waves. Was ich eigentlich, und da kommen wir jetzt wieder auf Logic zu sprechen, da gibt's auch einige schöne Plugins. Also du magst jetzt lachen, aber fast auf jeder Spur habe ich eine leichte Kompression vom Logic-internen Plugin. Und zwar ist es der Classic VCA. Den benutze ich sehr gerne mit der Distortion auf Soft. Das gibt noch einen schönen Charakter. Und dann spiele ich halt noch mit einem Ratio und mit dem Threshold rum. Und das macht eigentlich bei jedem Sound, also Klebstoff, Glue, es bringt es etwas zusammen, es macht es schön kompakt.
Ja, für die, die den Logic jetzt nicht so gut kennen, der Logic hat eigentlich einen Hauptkompressor, den Kompressor, und da kann man oben so die Modi umschalten, also ein bisschen die Charakteristik, wie es klingt, da ändert sich dann auch das Sein, schaut dann mehr aus wie irgendwelche bekannten Vintage-Kompressoren, die man von früher kennt, und die haben alle ein bisschen eine andere Klangcharakteristik, die also noch ein bisschen eine Farbe dazu bringen. Und wie hat nochmal die Einstellung geheißen, die du am liebsten, diese Farbe, die du am liebsten nimmst?
Also meine Farbe in der Menüliste bei diesem Logic-Kompressor-Plugin ist die vierte Abteilung. Die nennt sich Classic VCA. Das ist ganz einfach. Ich bin ein Liebhaber weniger Knöpfe. Das sind wenig Knöpfe. Und da musst du einfach bei der Distortion, die musst du auf Soft stellen. Allein ohne Ratio und Threshold hast du dadurch schon eine Soundveränderung, die oftmals gewünscht ist, also von mir zumindest gewünscht ist. Also es ist natürlich wie alles im Leben ist Geschmacksfrage, aber mit diesem Tool habe ich sehr schöne Ergebnisse erzielt bisher.
Mhm. Jetzt kommen wir mal zu einer der wichtigsten Themen, der EQ, der Equalizer. Was sind denn so deine Grundsatzüberlegungen, wofür du Equalizer nutzt, welche Aufgabenstellung die haben bei Bässen, bei Drum Sounds, bei Vocals. Was sind so deine Überlegungen, wofür du einen EQ nutzt in deinem Mix?
Was ich gelernt habe in all diesen Jahren beim Produzieren, beim Mischen ist, dass man wirklich versuchen sollte, jedem Instrument die Frequenz zu geben, die es für sich braucht. Wenn es das dann der Fall ist, muss man aufpassen, dass vielleicht andere Instrumente im gleichen Bereich nicht wieder alles wegnehmen. Das heißt also, eine gute Grundeinstellung beim Mixen ist, dass man zum Beispiel öfters mal den Cut-off beim EQ einstellt. Also, dass man schon mal alles unter 50 irgendwie abfiltert, dass solche Frequenzen eher von einem Bass belegt sind oder von der Kickdrum, aber nicht mehr von anderen Instrumenten. Weil wenn du zu viele Instrumente mit der gleichen Frequenzanhebung zusammenspielst, hast du einen unheimlichen Dynamikfehler, finde ich. Und du kannst, du hast einen unheimlichen Wust.
Ja, Wirrwarr.
Ja, genau, so ein Wirrwarr. Also mit dem Kompressor, mit dem EQ rumzuspielen und da sich mal wirklich auch mit dem Gehör, also unter Einsatz des Gehörs, da mal versuchen, Frequenzen, also ganz bestimmte Frequenzen rauszufiltern oder anzuheben, kann für einen Mix sehr erträglich sein. Mhm. Also diese Arbeit würde ich immer empfehlen, daran zu arbeiten.
Das heißt, du überprüfst auch jede Spur ein bisschen, kommt die mir eh nicht zu nahe in den Bassbereich, ja. und filterst dann gerne mal was raus. Bei welcher Frequenz kann das sein, dass du da was rausfilterst?
Also bei allen Instrumenten, die jetzt nicht Bass oder Kickdrum sind, filter ich schon mal alles weg, was unter 50 ist. Mhm. Also das ist schon mal komplett durch eine Brickwall weg. Also gerade der Fab-Filter bietet da eine unheimlich schöne Funktion, die nennt sich Low-Cut-Brickwall. Und dann kannst du den Frequenzgang einstellen und das lege ich fast auf jede Spur drauf, damit ich schon mal sicher bin, alles unter 50 oder 40 ist weggefiltert. Ja. Dass sich da unten nichts in die Quere kommen kann.
Aha. Modulationseffekte, da gehört also so der Chorus dazu, da gehört der Phaser und der Flanger dazu. Arbeitest du viel mit solchen Teilen und wenn ja, welche nutzt du und auf welchen Instrumenten nutzt du die gerne?
Ganz selten. Also diese Antwort ist nicht leider, aber sie ist recht einfach. Ich nutze selten Flanger oder Chorus ein.
Okay. Wie schaut's mit Distortion aus? Spielt das in deinen Produktionen manchmal ein Thema?
Das schon eher. Also eine richtig schöne Distortion, die nutze ich schon öfters mal. Kann auch bei einem Loop unheimlich schön klingen. Also um Sounds krank zu machen einfach.
Mhm. Lass uns noch einmal über den Equalizer sprechen. Nämlich auf der Stimme. Wenn du Gesang hast, was sind dann so deine Hauptüberlegungen, was du mit dem Gesang machst, um den schön klingen zu lassen?
Also bei einem Gesang ist es ja ganz wichtig, dass der sich gegenüber dem Playback zum einen absetzt, also dass er wirklich nicht mit Frequenzen vermischt, die in dem Backing sind, aber trotzdem du auch nicht das Gefühl hast, er sitzt oben drauf. Also er muss eigentlich in einem Backing verschmelzen. Also das ist immer mein Hauptansatzpunkt. Also deswegen auch da bei dem Gesang filter ich schon mal unten alles weg. Also ich setze den Low-Cut ein. Dann gehe ich bei ungefähr 2000 Hertz, also 2 Kilo. Da senke ich auch manchmal ein bisschen ab, damit es ein bisschen seidiger klingt. Und im Höhenbereich hebe ich dann hinten ein bisschen an.
So ab wo ungefähr? Wahrscheinlich mit einem Shelf-EQ oder nimmst du da einen parametrischen?
Ja, genau. 10 Kilo.
Shelf, ja. Mhm. Okay. Sind wir schon bei Gesang? Was sind dann noch so Tools, die du auf einen Gesang legst, um den schön klingen zu lassen?
Also das Wichtigste ist, der Kai hat am Regler gestellt.
Naja, passt ja zum Thema, wenn wir gerade über Hall sprechen, darf der Hall vom Kai nicht fehlen, das ist schon klar.
Genau. Also um eine Stimme schön klingen zu lassen, sind EQ und Kompression für mich sehr wichtig. Und dann kommt es auf das Genre drauf an. Also eine ganz trockene Stimme mit einem ganz kleinen Delay, rechts und links, aber wirklich nur spürbar, nicht hörbar, kann es auch schön in die Breite legen.
Was ist denn ein kleiner Delay? Welche Delayzeiten sind das so?
So ein kleines Pre-Delay einfach. Ja, kann man auch in den Hall reinlegen, so 10 Millisekunden einfach. Das sorgt dafür, dass die Stimme einfach noch ein bisschen mehr vorsetzt.
Ja. Also es ist kein richtiges Delay.
Nein.
Es ist einfach nur so fast schon wie eine Verdopplung. Aber
jedes gute Hallgerät hat ja einen Pre-Delay-Regler drin und das ist, der wird da gern für genutzt. Das ist schon, was man in den 80ern auch verwendet hat. Immer so ein kleines Pre-Delay, so setzt man immer die Vocals noch einen Takt drüber.
Mhm. Okay.
So ein alter Tonmeistertrip, das habe ich damals von Fred Schreier gelernt. Und das war der Mann, der bei Farian alle Boney M-Sachen vogelmäßig aufgenommen hat. Auch Darren Strandabi und Milli Vanilli und wie sie alle hießen.
Stimmt, der hatte auch immer so einen Sound. Der Say your name across my heart.
Genau. Ja, und dann Hall Thomas, natürlich Hall. Wobei ich bei Hall immer ganz wichtig finde, also da nutze ich sehr oft das Lexikon-Plugin. Bei Hall finde ich ein Pre-Delay sehr wichtig. Also, dass du quasi, es Hall, der Hall darf gerne immer ein bisschen verzögert kommen. Wenn der gleichzeitig kommt mit der Stimme, also direkt das Hallsignal danach, dann hat es für mich immer so einen Anschein, wie so eine Band, die im Urlaubsgebiet gerade spielt. Die hat auch nur einen Hall. Ja. Aber es klingt nicht edel, weißt du? Und wenn du dann den Hall hast, und komprimierst den Hall sogar noch. Das kann eine sehr schöne Weite nach hinten rausgeben.
Mhm. Das heißt, du schickst das Gesangssignal über einen Send auf einen Return. Dort sitzt dein Lexikon Reverb und da drauf gibst du nochmal einen Kompressor.
Und der Return heißt Kai. Jetzt gerade.
Und vielleicht mache ich noch manchmal Folgendes. Es kommt immer darauf an, wenn der Gesang wirklich fliegen soll, dann würde ich sogar in diesen Return den Hall reinlegen, direkt darunter ein Delay und dann den Kompressor. Also dann fliegt's richtig schön.
Cool. Jetzt meine abschließende Frage, lieber Peter. Jetzt hören natürlich hier ganz viele Leute zu. Viele davon haben gerade erst angefangen, sich mit dem Thema Mischen und so weiter so richtig auseinanderzusetzen. Hast du noch irgendwelche Tipps und Tricks für diese Leute, worauf sie achten sollten, wie sie beim Thema Mixen zu einem guten Resultat kommen?
Also das A und O ist erstmal eine Abhöre. Eine Abhöre, mit der man vertraut ist, wo man weiß, da klingen meine Lieblingssongs, die man selbst so privat gerne hört, da klingen die richtig gut. Und wenn man so eine Abhöre hat, das kann auch der Kopfhörer sein. Also das ist nicht unbedingt jetzt ein geschriebenes Gesetz, dass das irgendwie ein Monitor sein muss oder ein Kopfhörer, aber auf jeden Fall die Abhöre, auf der man sich wohlfühlt und man weiß, wie es da klingt, klingt es auch draußen auf den meisten anderen Anlagen gut. Das ist schon mal das Tool Nummer 1, das ist ganz wichtig. Und dann ist eigentlich mein Tipp nach dem Herz gehen. Also es ist wirklich schön, wenn man diese Technik studiert hat und man weiß vielleicht, wo man senken muss, wo man anheben muss, aber letztendlich, glaube ich, ist das eigene Gefühl und das eigene Gespür für Musik ganz wichtig. Wichtiger als irgendwelche Regeln.
Das war ein sehr schöner Schlusssatz. Peter, vielen Dank für diesen großartigen Einblick in deine Arbeitsweise und in deine Musik.
Sehr gerne, Thomas.
Danke, Kai.
Sehr gern.
Immer kreativ und in diesen Zeiten gesund bleiben. Danke fürs Dabeisein. Cheers.
Tschüss.
Tschüss.
Und jetzt habe ich noch etwas ganz Spannendes für euch, denn ihr könnt Beta-Tester werden für den neuen Mutant Player. Ja, die Firma Mutant, wo ich selber ein Teil davon bin, hat lange gearbeitet, um ein neues Plugin herauszubringen, den Mutant Player. Der Mutant Player ist in vielerlei Hinsicht sehr besonders. Zum einen liegen alle Sounds in der Cloud. Das heißt, wann immer ihr ihn öffnet, könnte es bereits neue Sounds geben, die es am Vortag noch nicht gab, die sich ganz an aktuellen Chart-Tracks orientieren oder an aktuellen Club-Tracks orientieren. Und zum anderen kommen alle Sounds mit MIDI-Files. Das heißt, ihr könnt auch MIDI-Files aus dem Plugin in euer Arrangement reinziehen und mit diesen MIDI-Files weiterarbeiten. Was aber wirklich das absolute Highlight an diesem Plugin ist, das es so noch nicht gab, sind die Kits. Was ist ein Kit? Das ist ein komplettes Arrangement. Ihr findet also in unterschiedlichen Musikstilen Techno, House, Drum and Bass komplette Kits, also komplette Arrangements, wo ihr mit einem Doppelklick das gesamte, alle Instrumente, die ihr aus diesem Arrangement sind, laden könnt. Und ihr könnt auch die MIDI-Files dazu in eure DAW, in Cubase, in Logic, in Ableton hineinziehen und damit arbeiten. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Plugin, das viele Dinge macht, die ihr so noch nicht gesehen habt. Und das gibt es im Moment nur als Beta-Version. Wenn ihr also Lust habt, das kostenfrei zu testen, Beta-Tester zu sein und damit auch ein cooles Plugin zu haben, das ihr für eure Produktion natürlich auch ab jetzt nutzen könnt, dann folgt dem Link in der Beschreibung dieses Podcasts und ihr werdet Beta-Tester für den Mutant Player. Ich freue mich extrem auf euer Feedback. Danke fürs Zuhören. Cheers!